und warum?
Weil es von Anfang an um alles geht.
Also ich sage scherzhaft oft, der Grund, warum ich so gut mit meinem Kollegen zurechtkomme, ist, weil ich Kindergärtner bin und wir alle ein großer Haufen von großen Kindern sind.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Und Warum? Der BAföG Kärnten. Wir begrüßen heute den lieben Markus Schöttl.
Zauberhaft, Sie heute als Gast zu haben.
Wir sind die Moderatoren
Annalena Reichel
und Kai Janetzki und ja, wollen Sie dann erstmal direkt vorstellen. Markus Schöttl ist ein Schauspieler, Regisseur, Musiker und verkörpert Harry Potter in dem Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg. Außerdem ist er ein ehemaliger Schüler an unserer Schule.
Herzliche Gratulation zur 100. Vorstellung.
Dankeschön.
Auf Ihrer Homepage haben Sie einige Hörproben eures Gesanges hochgestellt. Eine davon ist Nett, ein Chanson aus einem Bühnenstück oder auch Lied. Nun, Nett ist ja ein Attribut, das Männer und Frauen nicht so gerne zugeschrieben bekommen. Mit welchen drei Attributen würden Sie sich denn so beschreiben?
Wow, mit welchen Attributen? Das ist immer schwierig, eine Selbstbeschreibung vorzunehmen. Man möchte nicht als eitel und auch nicht als zu selbstkritisch gelten. Ich würde sagen, spontan, was ich damit bewiesen habe. Gerechtigkeitsliebend und kreativ.
Sie sind ja Liebhaber der Kultur. Und Sie haben in einem Ihrer Interviews haben Sie ein Zitat drinnen, und zwar: Kultur ist ein Luxus, den wir uns leisten sollten, weil sie Herzensbildung bedeutet. Unsere Schule vertritt ja auch Herzensbildung und Persönlichkeitsbildung. Haben Sie an Ihrer Schulzeit davon noch Erinnerungen?
Absolut. Ich glaube, dass die Ausbildung an der BAföG für mich total wegweisend war, aus verschiedensten Gründen. Einerseits die kreative Auseinandersetzung in so vielen Fächern, angefangen beim Werkunterricht, aber dann auch weitergehend, alles was die Praxis betrifft. Man wird ja geradezu angespornt, einfach tief zu schürfen und sich zu überlegen, wie bereitet man Dinge vor, wie kann man Kinder in ihrer Lebenswelt abholen. Und wir haben auch viele kleine Projekte mit einzelnen Lehrern gestartet, unter anderem eines mit den Saharauis in der Westsahara. Und da war es für mich zum Beispiel total spannend, mit anderen Kulturen in Verbindung zu kommen und die Gemeinsamkeiten einfach zu sehen und zu begreifen, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das ist so ein Grundstein für Herzensbildung, zu begreifen. Das, was in mir vorgeht, das geht vermutlich in ähnlicher Weise hin und wieder auch dem anderen so, und von dort zu starten und nicht bei dem, was uns trennt.
Also was Sie damit sagen wollen, ist, dass Ihre Schulausbildung noch heute auch noch sehr viel Relevanz in Ihrem Leben hat.
Absolut. Also ich sage scherzhaft oft, der Grund, warum ich so gut mit meinem Kollegen zurechtkomme, ist, weil ich Kindergärtner bin und wir alle ein großer Haufen von großen Kindern sind. Aber auf alle Fälle, ich glaube, es ist echt eine fundierte Ausbildung. Auf der einen Seite, wir schließen ja auch mit einer Matura ab, also Abitur. Und auf der anderen Seite kann man sich eben, glaube ich, in diesen 5 Jahren auch auf eine sehr gute Art und Weise selber kennenlernen und in verschiedensten Bereichen ausprobieren. Und vielleicht hat man sogar ein bisschen mehr Freiraum als Gleichaltrige in Gymnasien oder anderen Schulformen, wo man dann doch in seinem sehr rigiden Schulsystem ist. Und da hatten wir, zumindest zu meiner Zeit, ein bisschen mehr Freiraum zum Ausprobieren.
Okay. Haben Sie eigentlich damals, wo Sie in die Schule gegangen sind, schon gewusst, ob Sie jetzt wirklich Kindergärtner werden wollen, oder war das eher so, ja, die Schule gefällt mir, aber ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, okay, das ist jetzt mein Beruf?
Ja, das hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube, so am Beginn ist es schon so, dass man natürlich die Schule auswählt nach dem Berufswunsch.
Ja, das ist bei uns genauso.
Ja.
Aber man muss gleichzeitig auch sagen, die Schule bietet ja eben einen Abschluss an, nachdem es möglich ist, auch weiter zu gehen, weiter zu studieren. Und für mich war genau in der Zeit, in diesen 5 Jahren, in der ich in der Schule war, hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich eigentlich auch gern einen Bühnenberuf erlernen würde. Es war noch nicht so klar, ob ich auf die Bühne gehen möchte oder eher hinter der Bühne im Bereich Bühnenbild arbeiten möchte. Aber das waren lauter Dinge, die ich in der Zeit ausprobieren konnte, auch an der Schule. Also ich hatte damals noch eine Professorin, die Frau Professor Zechner, und die hat mich sehr gefördert, also auch was zur Regie und so kleine Theaterprojekte angeht. Das war damals alles noch möglich, neben dem Unterricht irgendwo reinzuquetschen. Ich glaube, dass ich dann schon auch in der Praxis erkannt habe, wie hart der Beruf des Kindergärtners, der Kindergärtnerin ist. Und für mich zumindest mir offen gelassen habe und mir gedacht habe, es ist eine super Möglichkeit, da zurückzukehren. Aber nur das zu machen, war für mich ab der 3., 4. Klasse eigentlich schon relativ klar.
Okay, die Frau Professor Zechner gibt es übrigens immer noch.
Ja, das ist jetzt die nächste Generation, das ist die Tochter.
Genau. Was das betrifft mit dem Schauspieler, mir geht es genauso. Ich habe in meiner alten Schule auch als Theaterstücke gespielt und Schauspieler, und ich bin jetzt hier in der Schule und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt in eine Schauspielerschule gehe, nachdem ich in dieser Schule ja fertig bin, oder wie ich das genau mache.
Ich glaube, die Ausbildung, die wir da genießen und ihr auch gerade, ist auf alle Fälle etwas, was einem jeden Lebensbereich, glaube ich, zugutekommt, behaupte ich jetzt einfach mal.
Wo wir gerade schon bei unserer Schule sind, wenn Sie etwas zu dieser pädagogischen Bildung beitragen könnten oder herbeizaubern, was würden Sie ändern oder beitragen wollen?
Ist eine schwierige Frage, weil ich euren Stundenplan, eure Schedule nicht so kenne mehr. Also ich bin ja jetzt schon mittlerweile 20 Jahre weg vom Fenster. Hin und wieder gab es auch Phasen in meinem Leben, wo es nicht so geradlinig lief und ich auch überlegt habe, gehe ich zurück in den Kindergartenberuf, und habe mich aber oft auch gefragt, wie wäre das? Könnte ich überhaupt noch anschließen an das, was ich da gelernt habe, oder ist das schon absolut... gehört das schon alles zum alten Eisen und es gibt völlig neue Konzepte, pädagogische. Also da maße ich mir tatsächlich nicht an, irgendwelche Ratschläge oder Tipps abzugeben, was man da ändern könnte. Da müsste ich mich ein bisschen mehr befassen mit dem, was ihr gerade alles so lernt.
Okay. Sie haben ja noch einen Abschluss. Bei uns an der Schule sind Sie ja ans Konservatorium in Wien gegangen und haben ja Ihr Studium durch Aufführung von Puppenspielen finanziert. Was können wir uns da jetzt eigentlich vorstellen? Weil es ist ja eher ungewöhnlicher Nebenjob.
Ja, und was für Puppenspiele haben Sie gemacht? Also was für Theater?
Ich hatte einen sehr guten Freund zu dem Zeitpunkt. Also wir waren eigentlich 3 Freunde, die dann gemeinsam in einer WG gelebt haben. Also die beiden anderen sind da ins BRG Viktring gegangen. Die waren schon ein Jahr früher in Wien und haben die Wohnung ausgesucht. Und ich bin dann quasi dazugestoßen und war dann so der 3. im Bunde. Und wir haben gemeinsam ein Handpuppentheater gebaut, tatsächlich nach Erinnerungen und Vorstellungen, die ich selber hatte von einem meiner ersten Theatererlebnisse eigentlich. Das war so, da war ich selber quasi noch im Kindergarten. Da gab es eine Puppenbühne, also vielleicht gibt es die sogar noch immer, aber ich glaube nicht, die ist Puppenbühne Noll. Und die haben ganz, ganz tolle Puppentheaterstücke, also tatsächliche Märchen mit Puppen dargeboten. Und das wurde von professionellen Schauspielern, das war mir damals noch nicht so bewusst, wie das funktioniert im Nachhinein. Ich habe dann als 25-Jähriger ausfindig gemacht, ob die noch irgendwo spielen, und habe mir das dann nochmal angeschaut. Und das war total spannend, natürlich aus der Distanz, das jetzt nochmal zu sehen, weil die Bühne war für mich natürlich viel größer als Kind. Das war alles in meiner Erinnerung nochmal, sage ich, bunter, aber es war noch immer sehr beeindruckend. Ich will nicht zu sehr ausholen, aber was die gemacht haben, ist, die haben professionelle Schauspieler quasi wie ein Hörspiel einsprechen lassen. Und das wurde dann quasi vom Band abgespielt. Eigentlich auch sehr riskant mit Kindern, aber wir waren so gebannt, das hat funktioniert. Und die Puppenspieler haben quasi dazu nur gespielt, aber das hatte diesen theatralischen Effekt, dass jede Figur ihre ganz eigene Stimme hatte. Und die hat auch ganz tolle Bühnenbilder. Das war wirklich wie ein Theater mit so sich nach hinten verjüngenden Gassen, sodass das ganz perspektivisch war, das Bühnenbild. Also mich hat es damals total, als Kind, ich war so... sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin am Land aufgewachsen in Kreutschach, und das war das erste, das ist Theater quasi zu uns gekommen. Und nach diesen Erinnerungen habe ich versucht, eine Bühne zu bauen, gemeinsam mit diesem Freund. Und wir haben dann tatsächlich in Kindergärten Flyer verteilt und für uns geworben und haben dann, soweit das mein Stundenplan und seiner zuließ, weil er hat damals zu der Zeit Operngesang studiert, haben wir dann versucht, in diesen Pausen, die wir hatten, in diesen Kindergärten Puppentheater zu spielen und auch Märchen. Also die erste Produktion war Das kalte Herz. Ziemlich düsterer Stoff eigentlich sogar für Kindergartenkinder.
Ja, ich stelle mir das sehr interessant und spaßig vor. Ich wäre auch gerne mal bei so einem Puppenstück. Vielleicht fahre ich doch mal hin.
Ja, beziehungsweise ich glaube, ich weiß nicht, damals war es so, dass wir sogar selber aus Pappmaché Puppen gebaut haben. Also das war eben eine Inspiration. Jeder Kindergärtner hatte damals sein eigenes Set von Handpuppen, weil das quasi auch ein maßgeblicher Teil war der pädagogischen Arbeit, also Puppenspiel, Puppentheater. Und das hat mich eigentlich auch dazu inspiriert, zu sagen, hey, jetzt kann ich das selber bauen, jetzt muss ich nur noch die Bühne bauen und vielleicht kann man damit ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Genau.
Das klingt wirklich sehr interessant. Hat eigentlich jetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Thema Harry Potter umgehen, der Harry Potter ist ja in Hogwarts in die Schule gegangen. Hat Hogwarts mit der BAföG irgendwas gemeinsam?
Wow, ich habe tolle Fragen euch ausgesucht.
Wir haben leider keine Eulen hier.
Das stimmt, es gibt keine Eulen. Ja, es gibt einen schönen Garten. Da ist eine Eule, okay. Ich muss dazu erklären für die Hörer, wer das jetzt war. Genau, also man kann, glaube ich, also ich kann überall Parallelen ziehen. Die Schule ist sehr groß für mich damals gewesen, dadurch, dass das Borg ja auch gleich angrenzt. Das beschreibt vielleicht ein bisschen das Gefühl, das man vielleicht auch in Hogwarts hat, dass es da viele Menschen gibt, die man nicht kennt und zu denen man in gewisser Weise vielleicht aufblickt oder vor denen man ein bisschen Ressentiments hat. Also vielleicht lässt sich das so ein bisschen mit Hogwarts vergleichen.
Die Aufnahmeprüfung.
Die Aufnahmeprüfungen, genau, das stimmt.
Mit dem Hut.
Ja. Tatsächlich hatte unsere damalige Direktorin, das war die Frau Dr. Hartmann, ich will nicht sagen, die hatte was von Dumbledore, aber die hatte eine sehr mütterliche Qualität und auch trotzdem was total Verschrobenes, darf ich, glaube ich, trotzdem so sagen. Das hatte tatsächlich sowas eine eigene Atmosphäre, die sie da immer mitgebracht hat, wenn sie zu uns gesprochen hat am Jahresende oder am Jahresbeginn. Stimmt, es gab auch solche Versammlungen in der Aula drüben. Ja, also jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, ich glaube, ja, vielleicht ist das der Erfolg auch von den Büchern, dass natürlich jeder so ein bisschen Parallelen ziehen kann aus seiner eigenen Schulzeit.
Ja, so habe ich das Ganze noch nie betrachtet.
Allerdings, ihr Weg zu Harry Potter finde ich doch etwas interessant, denn bevor Sie überhaupt damit angefangen haben, haben Sie gar keine Bücher gelesen gehabt von Harry Potter und J.K. Rowling. Wie konnten Sie damit, also wie kamen Sie dazu, dass Sie dann ein Stück in London, beziehungsweise Sie haben das Stück dann in London gesehen und kennen sich ja mittlerweile gut aus mit Harry Potter, würde ich mal sagen, und kommen auch bestens mit jeglichen Harry Potter-Heads.
Mithalten. Und aber halt unsere Frage, wir haben nämlich schon einmal Interview geführt auf unserem Podcast mit Manuel Ruwei. Und da ist halt die Frage, er ist nämlich der Meinung, dass man ein Fan sein muss von etwas, um sich in die Perspektive eine versetzen zu können. Und sie sind aber, haben in einem Interview gesagt, sie sind nie Fan von irgendwas. Und da ist jetzt halt unsere Frage, wäre das für Sie eigentlich auch so eine Art Ansatz, sozusagen so von irgendwas Fan zu werden?
Das sind jetzt mehrere Fragen gewesen. Ich versuche es ganz kurz aufzuschlüsseln, zu der Reihe nach. Also, Tatsache ist, ich habe die Bücher zu dem Zeitpunkt, als ich zu den Vorsprechen gegangen bin, nicht gelesen. Das heißt, ich habe mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht mit den Stoffen und befasst, weil ich einfach im Alter war, wo mich die Bücher einfach nicht so angezogen haben. Da war Studium bei mir angesagt und ganz andere Literatur. Ich glaube, dass mir das vielleicht beim Vorsprechen sogar zugute gekommen ist, weil ich völlig ohne jegliche vorgefassten Bilder dorthin bin und einfach nur mich gezeigt habe. Ich habe ja eine Szene bekommen zum Vorbereiten, mehrere Szenen, und habe mich einfach versucht, in das reinzuleben. Im Groben wusste ich natürlich schon, um was es in den Büchern geht. Ich habe sie nur nicht alle gelesen. Als dann klar war, dass ich die Rolle bekommen habe, habe ich natürlich alle Bücher gelesen, weil das natürlich zur Vorbereitung eines Schauspielers gehört. Vielleicht meint das Manuel Rube auch ein bisschen, dass man quasi sich mit der Materie dann vertraut machen muss oder sollte, wenn man eintauchen will. Das habe ich auch getan. So, und die letzte Frage, jetzt muss ich mich kurz erinnern, was du gemeint hast. Kannst du es nochmal formulieren? Das ist der letzte Punkt, glaube ich, den habe ich jetzt noch nicht.
Ob das für Sie ja Ansatz wäre, von irgendwas Fan zu werden?
Ah, ja. Also ich muss dazu sagen, der Begriff Fan ist einfach für mich so vielleicht abgenutzt. Ich kann mich schon für sehr viele Dinge begeistern. Ich hatte zum Beispiel, als ich in Klagenfurt noch als Statist am Stadttheater gearbeitet habe, das war auch während der Schulzeit, also quasi als Darsteller, der keinen Text hat, der einfach gebraucht wird auf der Bühne, weil viel mehr Menschen da sein müssen oder der gewisse Funktionen hat. Da war meine erste Produktion damals Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Das ist eine Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Und mir hat die Musik so fasziniert von Kurt Weill, dass ich dann, vielleicht kann man das echt so sagen, damals war ich wahrscheinlich ein Kurt Weill-Fan. Also ich habe dann versucht, alle CDs von dem zu kriegen. Das war damals ja noch nichts mit Computer und MP3 und einfach irgendwas eintippen und dann kriegt man dann die gesamte Songlist. Sondern ich musste wirklich so schauen, dass ich das irgendwo bestellen kann. Und damals gab es nur Kompaktdisc oder Schallplatte. Und da habe ich dann alles Mögliche gesammelt. Also ich glaube schon, dass ich tatsächlich schon mal Fan war. Ich wollte, glaube ich, mit dieser Aussage nur unterstreichen, dass es so viele Dinge gibt, die großartig sind. Und wenn man sich mit etwas länger vertieft auseinandersetzt, dann kann man wahrscheinlich von jeder Sache Fan werden. Also ja.
Weil Sie gesagt haben, Sie finden das Wort Fan, also die Aussage Fan von etwas sein, so ein bisschen abgenutzt. Wie würden Sie das nachher umschreiben, sodass es für Sie passen wird?
Wahrscheinlich mit dem altmodischeren Wort wie Liebhaber oder
Diese Justin Bieber-Fans.
Also ich würde jetzt sagen, mir geht es gar nicht so drum, Fans sehen sich ja selber auch als Menschen, die dann quasi ihren Idolen nahe kommen wollen oder denen hinterherreisen oder ja, also mein Hauptbild ist, wenn ich Fan höre, ist jemand, der kreischend irgendwo steht und gleich das Bewusstsein verliert vor lauter Begeisterung. Und das bin ich nicht.
Kann ich verstehen. Ja.
Das hat mich gerade sehr an die Justin Bieber-Fans erinnert und an die Videos, die es damals gab.
Genau, sowas in der Art, ja.
Aber zurück zum Stück Harry Potter. Harry Potter ist ja nun 40 Jahre, Anfang 40, und hat selbst Kinder. Mhm. Er ist ein Meister der Verdrängung und muss sich mit seinen eigenen Schatten konfrontieren. Er ist ein Profiler, und sein Sohn kämpft damit, einen Heldenpapa zu haben. Finden Sie das nicht schon etwas viel Stoff für ein Theaterstück?
Ich glaube, das ist eine grobe Umschreibung dessen, was so ja, die Grundhandlung ist. J.K. Rowling hat ja in ihren Büchern eigentlich nie so gegeizt mit Handlungssträngen und mit Wendungen und mit Geheimnissen, die auftauchen. Und also da tut sich ja auch in jedem Buch sehr viel. Dadurch, dass wir auf der Bühne sind und nicht jede einzelne Wendung sprachlich erzählen müssen, sondern dadurch, dass sich alles in Handlung ausdrückt, kann man eigentlich ganz, ganz viel von dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, in die Figur selber legen. Das heißt, das wird auch nie erwähnt, ich habe einen Heldenpapa oder dass ich Profiler bin. Das sieht man dann einfach daran, wie ich agiere, dass ich ein Büro habe. Also diese Dinge, die du da jetzt gerade aufgezählt hast, wären quasi die Audio-Description und das andere wäre der Track, den du dir anhören kannst, wenn du bei uns im Theaterstück bist.
Okay.
Noch zum Heldenpapa. Haben Sie einen Heldenpapa? Und wenn nicht, dann hätten Sie gerne einen.
Ich glaube, im Idealfall ist für jeden von uns der Elternteil zu einem gewissen Lebensalter mal vielleicht ein Idol oder ein Vorbild oder ein Held. Die Frage ist, wer ja eher, was definiert einen Helden? Und mein Papa, ja, der ist für mich absolut jemand, den ich bewundere, den ich sehr schätze und verehre. Und es hat tatsächlich auch in meiner Biografie oder in meiner Ich-Werdung, wenn man das so nennen darf, gedauert, bis ich quasi gemerkt habe, die Augenhöhe herzustellen. Das liegt auch an mir. Also ich muss mich genauso zeigen, wie er sich zeigt, um irgendwann auf eine Augenhöhe zu kommen. Und dann ist plötzlich auch dieses Podest weg. Und dann kann man sich miteinander austauschen und muss nicht mehr sich als kleine Kind fühlen oder als jemand, der nie das erreichen kann, was der da erreicht hat. Weil man vielleicht auch sieht, dass das alles, was dessen Biografie ausmacht, auch mit ganz vielen Schritten verbunden war, mit ganz vielen Prüfungen, und dass er vor allem auch mal jung war und in den gleichen Schuhen vielleicht sogar steckt, als man selber gerade.
Ja.
Noch eines noch. Es gibt ja klare Unterschiede zwischen der Theatersprache, also das Hochdeutsch oder halt die Theatersprache, und dem Kärntner Dialekt. Wie trainiert man sich das ab, beziehungsweise um? Wie geht das?
Also wenn ich zu Hause bin, dann rede ich natürlich auch ganz normal. Ich habe mir überlegt, ob ich mit euch so reden soll oder wie wir das machen, aber ich habe mir schon gedacht, dass ihr das wahrscheinlich online stellen wollt oder irgendjemandem sagen wollt und dass es dann wahrscheinlich auch besser ist, wenn ich so spreche und wenn ich mich einfach zeige, wie ich mich in jedem anderen Interview, das ich momentan vor allem hier in Deutschland geben muss, auch zeige. Also, grundsätzlich ist Sprechtraining etwas, das ja nicht nur Schauspieler machen, sondern auch Menschen, die einfach in der Öffentlichkeit stehen, die zu einer größeren Menge sprechen müssen oder die sich selber einfach mehr schulen wollen im Ausdruck. Das heißt, das kann man einfach lernen. Das ist nichts, was man jetzt selber sich zu Hause irgendwie mühsam abtrainieren muss, quasi den Dialekt.
Ich habe leider selber das Problem, ich spreche ja Hochdeutsch hauptsächlich zu Hause auch, und ich habe das Problem mit Dialekt. Ich kann Dialekt nicht sprechen und ich verstehe es auch relativ schlecht noch, obwohl ich hier schon etwas länger bin, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt angewöhnen sollte mit dem Dialekt.
Ich glaube, du musst gar nichts machen. Ich glaube, du schaust einfach, was dir entspricht irgendwie. Ich glaube, dass die Sprache, die du führst, so gut zu dir passt. Im besten Sinne bist du vielleicht ein sprachliches Vorbild. Manchmal, natürlich eckt man da auch immer an, aber das ist genauso, wenn ich dann in Hamburg rumlaufe und sage, ja, grüß euch, servus und so, und da sagen alle moin, moin. Also das ist jetzt auch nicht guten Tag, ne? Also die haben genauso ihre Eigenheiten und ich glaube, man kann sich Dinge einfach abschauen, die man lustig findet, und ich bin mir sicher, dass du in den nächsten Jahren auch einige Worte entdecken wirst, die dir einfach taugen, und dann wirst du es auch ganz schnell lernen, so zu reden. Ach, Katzleschwarf, ja, das ist nicht unbedingt kärntnerisch, aber es ist ein lustiges Wort, das stimmt. Ja, auf alle Fälle, es gibt eine Ausbildung dafür. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, wenn man mal auf der Bühne steht, dann sollte man die Sprache auch im Privaten weiter pflegen. Es gibt aber genug Beweise, und ich denke, ich bin auch einer davon, dass man durchaus man selber bleiben kann, wenn man im Privaten agiert und einfach sich sein oder seine Art einfach bewahren kann, wenn man dann irgendwie halt wieder zu Hause fährt und seine Leute trifft. Und ich freue mich ja immer sehr jetzt, wenn ich Österreicher da in Hamburg höre, und ich höre sie ja natürlich meistens als erstes. Selbst wenn sie versuchen, sich nicht zu outen als Österreicher, hat man noch ein gewisses Gehör dafür. Und dann ist es schön, wenn man fragt, bist du zufällig aus Österreich? Ja. Bist du aus Kärnten? Ja. Und dann spätestens dann bricht der Dialekt raus, und das ist sehr, sehr schön.
Wir haben nämlich noch eine Abschlussspielsequenz für Sie, und zwar entweder oder. Sie müssen bitte schnell antworten, ohne groß drüber nachzudenken.
Sie sagten ja selber, dass Sie spontan seien.
Okay,
wow. Das ist ja kein Problem sein.
No pressure.
Und die erste Frage wäre eben Regisseur oder Darsteller?
Darsteller.
Und warum?
Weil es momentan meine Aufgabe ist, alles andere kommt und dann wird drüber nachgedacht.
Österreich oder Deutschland?
Österreich.
Und warum?
Weil es meine Heimat ist und weil da mein Herz hingehört und da meine Erde ist, wo ich mich einfach wohlfühle.
Mimik oder Gestik?
Beides.
Und warum?
Weil man das eine sich vom anderen einfach überhaupt nicht trennen lässt. Das zeigt sich im Alltag bei jedem Menschen.
Ein Jahr ohne Klettelnudel oder ein Jahr ohne Radfahren?
Boah, ihr seid brutal. Dann natürlich nicht ein Jahr ohne Radfahren. Ich bin für das Radfahren.
Und warum?
Die Klettennudel lebe ich schon länger. das hält ja aus, auf das kann man sich freuen, aber die Bewegung draußen in der Luft und ohne Abgase, die ist einfach super.
Okay. Wo wir gerade noch bei Kletznudeln sind, können Sie mir sagen, was Kletznudeln sind? Also ich habe mir wurden Bilder gezeigt, aber ich habe noch nie Kletznudeln gesehen oder gegessen.
Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja schrecklich. Das muss man sofort ändern. Also kannst dir gerne erklären. Es ist ein Kasnudel, das wirst du ja schon kennen als jetzt auch zugereister Kärntner. Die hast du sicher schon mal irgendwo gegessen, eine Kasnudel, oder? Oder auch nicht? Da musst du deine Mitschülerinnen und Mitschüler unbedingt bitten, dass sie dich unter ihre Fittiche nehmen. Da hast du einige versäumt bis jetzt. Essentielles verstehen, was den Kärntner ausmacht und die Kärntner Küche vor allem. Auf alle Fälle ist das eine gefüllte, wie soll ich dir das jetzt beschreiben, wenn du eine Kasnudel nicht kennst? Stell dir vor, ein Kloß, also so wie ein gefüllter Knödel, aber aus einem anderen Teig, einem viel dünneren, zarteren, eleganteren Teig. Und zwar ist die Fülle besteht aus getrockneten Birnen, die werden zermahlen und mit Nüssen vermengt und mit Zimt und Zucker und ganz genau kann ich es dir sogar gar nicht sagen, weil ich es noch nicht selber gekocht habe. Und dann wird das Ganze einfach serviert. Und dann werden diese Nudeln, nennen sich die halt dann, obwohl es ausschaut wie ein Knödel, gekocht. Und dann werden die serviert, ja, mit Apfelmus eigentlich so traditionell und Zimt und Zucker. Und dann kommt noch heiße Butter drüber und das schmeckt wunderbar. Bin mir sicher, wenn du das erste Mal gekostet hast, wirst du nichts anderes mehr essen wollen.
Ja, mal gucken.
Ja, ist auf alle Fälle vegan, vegetarisch. Wenn man die Butter weglässt, dann ist das alles, kann man das jedem zum Essen geben. Also, ja.
Und dann haben wir jetzt noch eine letzte Frage von der Schließe-Fans, und zwar Shakespeare oder J.K. Rowling?
Shakespeare.
Und warum?
Weil er für mich der Grundstein ist für ganz viel dramatische Literatur. Er hat einfach gezeigt, dass Drama und Komödie ganz nah aneinander liegen und seine Stücke können nach wie vor in so vielen verschiedenen Arten und Weisen interpretiert und ganz, ganz heutig und lebendig genossen und gespielt werden.
Dann danke fürs Interview mit Ihnen. Ja. Es war wirklich sehr aufschlussreich.
Es war vor allem sehr, sehr
interessant.
Ja. Und witzig, ja. Ja, danke euch. Super Fragen. Ihr habt es mir auch zum Nachdenken gebracht. Tatsächlich richtig in den Moment gebracht, über Dinge nachzudenken. Und ja, liebe Grüße an die BAföB nach Kärnten, nach Klagenfurt und alles Gute für euer Schuljahr und für die Ausbildung, für die weitere.
Danke.
Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Danke.
Wenn ihr hinter die Kulissen unseres Podcasts schauen wollt
oder mehr über Markus Schöttl herausfinden wollt,
dann schaut auf unseren Blog auf www.bafa-ktn.at/podcast.
Weil es von Anfang an um alles geht.